Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
Markus Kellermann aka Spider-Man.
Besondere Fähigkeiten.
Strategisches Affiliate Marketing. Datengetriebene Customer Journey Attribution. Aktionsbasierte Conversion Optimierung.
Superpower.
Vernetzung der Kunden im digitalen Ökosystem.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk, dein Podcast rund um digitales Marketing und digitales Business. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute sprechen wir über Affiliate Marketing out of the box und mein Gast ist Markus Kellermann, der Guru des Affiliate Marketings. Hallo Markus, freut mich, dass du dabei bist. Ich habe mich auf dich sehr gefreut, vor allem mit diesem spannenden Thema.
Ja, hallo Lena und vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Ich bin ja ein regelmäßiger Hörer von deinem Podcast und freue mich deswegen auch mal dabei sein zu dürfen.
Super, dann lass uns mal einsteigen. Du bist der Spider-Man unter den digitalen Superhelden. Ich hatte tatsächlich schon ein paar Spider-Man, auch den Ingo Kamps beispielsweise, den wir beide sehr gut kennen, der auch Spider-Man ist. Was unterscheidet dich denn vom Ingo und was zeichnet dich als diesen Superhelden aus?
Das ist ja lustig, dass der Ingo auch Spider-Man ist. Also das verbindet uns scheinbar in der Affiliate-Branche, weil im Affiliate-Marketing geht es ja hauptsächlich um People-Business. Das heißt, es geht darum, dass man sich vernetzt mit vielen anderen Menschen in der Affiliate-Branche. Und deswegen gibt es da viele Ähnlichkeiten zu Spider-Man, der sich ja auch wie eine Spinne von Gebäude zu Gebäude hangelt an so einem großen Netz. Und im Affiliate-Marketing ist es ja ähnlich. Du musst mit ganz vielen Akteuren der Branche und auch unterschiedlichen Charakteren kommunizieren, ob das jetzt der Affiliate ist oder der Kunde, den man im Affiliate-Marketing strategisch berät, oder auch die ganzen technischen Dienstleister, also die Netzwerke oder auch die Tracking-Technologien. Und man muss da alle Beteiligten unter einen Hut bringen. Und Affiliate-Marketing ist letztendlich auch ein Netz aus ganz vielen Personen und Partnern. Und deswegen kam mir Spider-Man da eigentlich sehr, sehr, sehr gelegen.
Sehr schön. Dann haben wir ein paar Spider-Man auf dem Markt, die uns alle dann zum Erfolg bringen. Sehr schön. Dann lass uns mal einsteigen in das eigentliche Thema. Und zwar, du bist ja der Affiliate-Experte schlechthin. Ja, also wenn man an Affiliate-Marketing denkt, dann denkt man direkt an Markus Kellermann. Du hast ja auch deine eigene Konferenz. Du hast ja deinen eigenen Podcast zu dem Thema. Man liest sehr viel, auch auf eure Webseite, auch sehr viele White Papers und Co. Und ihr habt ja auch letztes Jahr eine tolle Studie zu diesem Thema auch herausgegeben, und zwar zu der Entwicklung der Affiliate-Branche in 2020. Und man hat ja auch gesehen, dass die Entwicklung sehr positiv war, dass tatsächlich sehr viele Merchants das Budget in die Hand genommen haben und investiert haben. Wie ist das im aktuellen Jahr gewesen? Ist der Kanal immer noch so profitabel, erfolgreich und immer noch so beliebt?
Also zuerst einmal muss man ja sagen, dass Affiliate Marketing ja eigentlich zu den Pionieren im Online-Marketing gehört. Also Affiliate Marketing ist einer der ältesten Disziplinen. Noch bevor überhaupt Google Ads oder Social Media Werbung kam, gab es ja bereits Affiliate Marketing. Aber auch was das Wachstum der Branche anbelangt in den letzten Jahren und auch die Prognosen für die kommenden Jahre, ist Affiliate Marketing eigentlich nach wie vor einer der beliebtesten Kanäle im Online-Marketing-Mix. Also lass uns da mal ein paar Zahlen dazu anschauen. Es gibt in Deutschland ca. 7.000 Advertiser, die ein Partnerprogramm betreiben. Es gibt ca. 40.000 Affiliate-Partner. Es gibt ca. 50 Affiliate-Netzwerke bzw. Technologien. Und es gibt ca. 150 Agenturen bzw. technische Dienstleister oder Berater. Und man geht davon aus, dass es in Deutschland insgesamt ca. 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die ihr Geld mit Affiliate-Marketing verdienen. Und 2019 wurde vom Bundesverband für digitale Wirtschaft eine Erhebung veröffentlicht, dass rund 10 Milliarden Euro Umsatz im E-Commerce über Affiliate-Marketing in Deutschland umgesetzt werden. Das entspricht ungefähr jedem siebten Euro. Und auch dieses Jahr wurden circa 1 Milliarde Euro Werbeausgaben, also Affiliate-Provisionen, Netzwerkgebühren, in Deutschland ausbezahlt. Und man geht davon aus, dass weltweit sogar circa 12 Milliarden US-Dollar Werbeausgaben investiert werden und dass die Affiliate-Branche für circa 16% des weltweiten E-Commerce-Umsatzes verantwortlich ist. Doch jetzt komme ich auch zu deiner eigentlichen Frage, nämlich wie sich das Affiliate-Marketing dieses Jahr entwickelt hat. Mhm. Nämlich wir haben ja Anfang dieses Jahres diese Trendumfrage erstellt. Wir befragen da immer Affiliates, Advertiser, Agenturen und Netzwerke. Und dieses Jahr haben über 1000 Teilnehmer an dieser Umfrage mitgemacht, also wirklich auch repräsentative Zahlen. Und da haben wir eben auch gefragt, wie sich denn die Affiliate-Branche entwickelt. Und dabei haben 72% der Affiliates und 75% der Advertiser gesagt, dass sie für dieses Jahr mit steigenden Umsätzen rechnen. Und das Spannende ist jetzt, dass wir ja diese Trendumfrage aktuell auch wieder durchführen fürs Jahr 2022. Und ich mir da auch mal den Zwischenstand angeschaut habe, also die Umfrage geht zwar noch bis zum 31. Dezember, aber wenn man sich den Zwischenstand anschaut, dann stellt man fest, dass diese Wachstumsprognosen fast zu 100% eingehalten werden. Also von dem her kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass wenn man sich so die aktuellen Zahlen der Branche anschaut, aber eben auch ja die Zahlen der Partnerprogramme, die wir jetzt zum Beispiel als Agentur betreuen, dann stellt man fest, dass ja die Prognosen, die Wachstumsprognosen eingetreten sind und sicherlich auch Corona seinen Teil dazu beigetragen hat und deswegen ja Affiliate-Marketing nach wie vor sehr profitabel ist im E-Commerce und auch weiter wachsen wird.
Ja, das ist echt erstaunlich, was die Zahlen angeht. Vor allem, man spricht die ganze Zeit irgendwie darüber, Affiliate-Marketing ist oldschool, macht man nicht mehr. Woran liegt es, dass der Kanal immer noch überlebt? Der Ingo hat in meinem Interview mit ihm mal gesagt, Affiliate ist kein Kanal, sondern Affiliate ist, beziehungsweise das alles, was jetzt rund um Affiliate entstanden ist, ist irgendwo eher ein Provisionsmodell pro Kanal. Weil du kannst Affiliate im Display machen, im Social Media, im Videomarketing mittlerweile überall. Es hängt nur von der Provision ab. Wie findest du das? Also ist kann man überhaupt diesen Kanal jetzt als Kanal weiterhin sehen oder tatsächlich eher als Provisionsmodell?
Das ist eine gute Frage, weil es gibt ja auch immer unterschiedliche Begrifflichkeiten. Die einen nennen es Affiliate-Marketing, die anderen nennen es Partner-Marketing. Letztendlich ja, ist Affiliate-Marketing sozusagen der Überbegriff und darunter gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Publishing-Modelle, ob das jetzt Verlage sind, die mittlerweile auch ihre Portale über Affiliate-Marketing monetarisieren oder eben auch große Gutscheinportale oder auch Preissuchmaschinen oder auch E-Mail-Publisher. Also es gibt unterschiedliche Traffic-Kanäle, die man natürlich auch als eigenen Kanal sozusagen an den Online-Shop einbinden kann. Man kann allerdings auch jeden Traffic-Kanal auch über Affiliate-Partner anbinden. Und von dem her ja, muss man sich als Unternehmen letztendlich strategisch entscheiden, möchte ich jetzt zum Beispiel den Kanal E-Mail-Marketing selber bespielen oder suche ich mir dazu einfach Affiliate-Partner, die das Ganze auf Provisionsbasis machen, weil mir als Unternehmen vielleicht das Know-how fehlt oder auch vielleicht die Zeit oder die Ressourcen fehlen. Und dann kann ich natürlich bestimmte Themen auch an Affiliate-Partner auslagern. Und dementsprechend hat der Ingo da schon recht. Letztendlich werden die ganzen Affiliate-Partner performancebezogen bezahlt. Und darunter kann man einfach ganz viele unterschiedliche Traffic-Kanäle auch abdecken.
Aber an sich hat der Kanal, so wie ich das verstehe, genau die gleiche Beliebtheit, oder? So wie ich wahrgenommen habe, zumindest aus den Zahlen, die du präsentiert hast, der ist immer noch ein wichtiger Kanal im Media-Mix.
Definitiv. Also klar, es gibt natürlich bestimmte Publisher-Modelle, die jetzt, ich sag mal, nicht mehr so out of date sind. Also man muss ja sagen, Affiliate-Marketing war und ist ja schon immer ein Inkubator für neue Publisher und Geschäftsmodelle gewesen. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, dass große Player wie zum Beispiel Check24 oder Idealo.de vor vielen Jahren ursprünglich als Affiliate-Partner gestartet sind und damit auch groß geworden sind und dass es mittlerweile wirklich große Unternehmen, teilweise Konzerne sind, dann sieht man, dass die Affiliate-Branche ja letztendlich auch eine Plattform ist, sowohl für Advertiser, um damit neue Traffic-Kanäle zu testen, aber auch für Affiliates, um damit neue Werbekunden zu generieren, um damit auch wachsen zu können. Und die Affiliate-Welt hat sich auch immer wieder neu erfunden und es kommen auch immer wieder kontinuierlich neue Affiliates dazu. Und natürlich gibt es ja bestimmte Publisher-Modelle, die jetzt vor 10 Jahren vielleicht beliebt waren, wie zum Beispiel Paid-Mailer oder Pop-Ups oder auch diese klassischen alten Bannerwüsten oder Linklisten. Aber das waren halt Seiten, die gab es vor 10 Jahren und die sind heute eigentlich nicht mehr relevant. Genauso wie zum Beispiel E-Mail-Publisher haben natürlich seit der Einführung der DSGVO und den ganzen Änderungen im Datenschutz natürlich auch ein bisschen von Relevanz abgenommen. auch wenn es natürlich nach wie vor große professionelle Partner gibt, mit denen man auch datenschutzkonform und professionell zusammenarbeiten kann. Aber es gibt natürlich immer mal Schwankungen, dass bestimmte Publisher-Modelle aus dem Modell rausfliegen, aber dafür auch neue Publisher-Modelle dazukommen. Also das Ganze ist einfach immer Schwankungen unterlegen. Aber nach wie vor ist Affiliate-Marketing eigentlich für jedes E-Commerce-Unternehmen hochinteressant, weil die Unternehmen ja eigentlich auch unabhängiger werden wollen von den GAFA-Unternehmen. Also wenn man mit Online-Shops spricht, die sagen, eigentlich möchte ich gar nicht so abhängig sein von Google Ads oder von Facebook oder von Amazon. Und da bietet natürlich Affiliate-Marketing eine tolle Alternative, um darüber auch anderen Traffic zu generieren, abseits von Google oder Amazon.
Da gebe ich dir absolut recht. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Branche, die Affiliate-Branche, sich sehr stark professionalisiert hat. Ja, also es gibt so riesige Haie und Wale, die in diesem Ozean schwimmen. So die ganzen Publisher, so die großen, in jedem Portfolio kommt beispielsweise RemindMe vor oder in jedem Portfolio kommt irgendein Wechselportal oder Preisvergleichsportal oder sonstiges vor oder die ganzen Gutscheinanbieter oder Shop oder ähnliches, ja. Die Frage, die ich mir einfach stelle, wenn wir jetzt ganz normale Blogger nehmen, ja, so die Content-Seiten erstellen. Ich weiß noch so vor 10 Jahren, als ich auch ins Online-Marketing eingestiegen bin, habe ich auch mal als kleiner Affiliate angefangen, so einen kleinen Blog zu machen und da konnte ich nebenbei verdienen. Sind diese Blogger jetzt out of date oder sind sie immer noch aktuell und wer kann heutzutage überleben in diesem ganzen Ozean?
Also Blogger an sich, beziehungsweise Content-Seiten sind natürlich immer noch die Seiten, die am liebsten jeder Advertiser in seinem Publisher-Portfolio hätte, weil das auch oftmals die Seiten sind, die in der Customer Journey einleiten, ganz am Anfang stehen, aber auch das Problem haben, dass sie innerhalb der Customer Journey dann oftmals von anderen Kanälen überschrieben werden. Gerade dementsprechend, wie die Einstellung der jeweiligen Cookie-Weiche und wie das Attributionsmodell ist. Von dem her haben oftmals Content-Seiten das Problem, dass sie zwar guten Traffic liefern, gute Interessenten und potenzielle Kunden liefern, aber im schlimmsten Fall keine Provision bekommen, gerade wenn es ein Last-Click-Cookie-Modell zum Beispiel ist. Mhm. Und dementsprechend wäre es natürlich sinnvoll für einen Advertiser, dann wirklich die ganze Customer Journey zu messen und dementsprechend dann Publishern, die an der Customer Journey beteiligt sind, auch zu vergüten. Aber leider machen das immer noch viel zu wenig Advertiser, das alles zu messen. Also man geht davon aus, dass ca. 20% der Advertiser ein Customer Journey Tracking einsetzen und noch weniger nutzen letztendlich auch ein Attributionsmodell, um damit auch Partner zu vergüten, vor allem auch Content-Partner zu vergüten. Von dem her gibt es natürlich schon auch Veränderungen im Provisionsmodell. Also gerade große Content-Partner wissen natürlich, dass sie Provisionen verlieren aufgrund dieser Thematik. Und da geht es dann eher in die Richtung, dass es dann Hybrid-Provisionsmodelle gibt, dass die Publisher sagen, wir wollen uns das Risiko aufteilen mit dem Advertiser. Und wir verlangen dann einen WKZ, also einen Werbekostenzuschuss für eine Werbeeinbindung, für einen Blogbeitrag, für eine Startseitenplatzierung, für eine Social-Media-Erwähnung, natürlich in Kombination mit dem CPO, aber das sind einfach dann Hybrid-Provisionsmodelle, die sich da durchgesetzt haben. Aber an sich, Content-Partner sind nach wie vor sehr beliebt und haben auch ja nach wie vor einen großen Einfluss auf die Customer-Journey eines Unternehmens.
Wenn wir jetzt über die Publisher-Modelle sprechen, gibt es Besonderheiten je nach Branche und Segment, sprich B2C versus B2B oder E-Commerce versus beispielsweise ein Versicherungsanbieter oder ähnliches? Also kannst du da vielleicht mehr Licht reinbringen?
Ja, zuerst mal muss man sagen, dass Affiliate-Marketing natürlich vor allem bei Spontankaufprodukten sehr gut funktionieren. Also, sagen wir mal, eine Kundin surft im Internet, sieht auf einer Affiliate-Seite irgendwie ein Alltagsprodukt und kauft dieses sofort ein, ohne viel überlegen zu müssen. Das sind natürlich die Themen im E-Commerce, die am besten im Affiliate-Marketing auch funktionieren. Aber unabhängig davon gibt es natürlich für jede Branche bestimmte Affiliates, die besser funktionieren als vielleicht für andere Branchen. Ich sage mal, im B2C-Bereich zum Beispiel, im Retail-Travel-Bereich sind es natürlich vorwiegend Cashback- und Gutscheinseiten, die da gut funktionieren, weil sie natürlich sehr sparaffine Kunden ansprechen, weil sie ihnen, sage ich mal, eine Endkundenaktion vermitteln, die gut funktioniert. Im Travel-Bereich sind es oftmals auch Content-Seiten, die über Reisegebiete informieren. Im Vertragsbereich sind es oftmals Deal-Seiten, Vergleichsseiten, oftmals Studentenportale oder Loyalty-Partner. Und allgemein kann man eigentlich sagen, je spitzer bzw. erklärungsbedürftiger das Angebot ist, desto eher funktionieren natürlich auch Content-Seiten, gerade im Sinne von Last Cookie Wins. Also dementsprechend gibt es gerade im B2C-Bereich eigentlich für jede Branche auch unterschiedliche Verticals, die besser funktionieren als vielleicht in anderen Verticals. Was man allerdings sagen kann, dass zum Beispiel der B2B-Bereich im Affiliate-Marketing tatsächlich nicht so gut funktioniert. Das liegt auch daran, dass es einfach auch weniger Affiliates gibt, die als Zielgruppe den B2B-Bereich ansprechen. Hat allerdings auch andere Gründe, wie zum Beispiel, dass eben B2B-Produkte oftmals eben auch erklärungsbedürftiger sind und zum Zweiten, die auch nicht so oft gekauft werden, was wiederum für den Affiliate bedeutet, dass er damit weniger Sales abrechnen kann und lange Conversion-Pfade hat. Und daher monetarisieren, sag ich mal, Webseiten, die sich eher auf B2B fokussieren, ihre Werbeplätze eher auf TKP oder Festpreisbasis, weil sie damit einfach auch besser kalkulieren können. Und deswegen hat sich auch Affiliate-Marketing im B2B-Bereich eigentlich noch nie so richtig durchgesetzt.
Vielleicht nochmal eine Frage zu den Deal-Seiten. An sich gehen da relativ viele Sparfüchse einkaufen, sagen wir so, auf die Deal-Seiten. Wie werthaltig ist der Kanal beispielsweise für ein Unternehmen, das gerade nicht aus dem E-Commerce-Bereich kommt, sondern langjährige Kunden gewinnen möchte?
Es hängt natürlich von der Strategie eines Unternehmens ab. Also was man nicht machen sollte, ist einfach als Advertiser blauäugig Affiliate-Marketing mit sämtlichen Affiliates umzusetzen, weil dann kann es natürlich passieren, dass man danach feststellt, wenn auf einmal über eine Deal-Seite Tausende von Bestellungen generiert werden, weil es eine gute Aktion ist, und man dann feststellt, ich habe eigentlich nur eine sehr geringe Marge auf ein bestimmtes Produkt und der ROI stimmt einfach nicht. Von dem her sollte man sich vorher eine Strategie überlegen. Und es könnte natürlich sein, dass ich als Unternehmen die Strategie habe, ich habe es irgendwie ein Abverkaufsprodukt, was ich jetzt noch zum Saisonende loswerden möchte. Und da bietet es sich natürlich an, diesen Abverkauf über die Seiten zu machen, weil ich damit einfach auch sehr viele Bestellungen generieren kann. Eine andere Herangehensweise kann zum Beispiel sein, dass man sagt, ich habe zur Markteinführung eines neuen Produktes, möchte ich Bekanntheit generieren für genau dieses eine Produkt oder für eine bestimmte Kategorie, und diese Möglichkeiten habe ich natürlich auch über Deal-Seiten. Und dann muss ich mir natürlich auch überlegen, wie viel Provision kann ich denn bezahlen, wenn ich der Reichweite von Deal-Seiten dann letztendlich ein Produkt habe, was eine geringe Marge hat, dann muss ich da natürlich auch andere Provisionen ansetzen, wie sagen wir bei einer Content-Seite. Und das sind natürlich alles Fragen, die muss ich mir vorstellen. Und dann können Deal-Seiten natürlich auch erfolgreich sein. Aber dazu bedarf es natürlich auch einer Strategie. Und das machen halt einfach auch zu wenig Advertiser, dass sie sich überhaupt überlegen, mit welchem Publisher-Modell möchte ich welches Ziel erreichen.
Da stimme ich jetzt definitiv zu. Vielleicht nochmal zu den Deal-Seiten aus Wettbewerbssicht. Wenn ich so, weiß ich was, nach irgendeinem Produkt suche, dann sehe ich parallel 5 verschiedene Wettbewerber. Ne? Und an sich kann man dieses Deal-Angebot relativ ähnlich aufsetzen. Was denkst du, welche Merkmale sollen die Advertiser hervorheben? Wie sollen sie sich unterscheiden von den anderen Angeboten, damit sie ins Auge fallen?
Also zum einen muss man mal sagen, dass gerade große Deal-Seiten, wie zum Beispiel MyDeals oder auch andere, auch gar nicht jedes Angebot aufnehmen, sondern zum einen entscheidet entweder die Community, welches Angebot aufgenommen wird, und zum anderen muss es wirklich ein sehr attraktives Angebot sein, damit große Deal-Plattformen es überhaupt annehmen, weil es muss letztendlich auch bei den Besucherinnen und Besuchern von Deal-Seiten natürlich dann auch ein Angebot sein, was dann eben auch attraktiv ist für die Community der Deal-Seiten. Und die Deal-Seiten leben von ihren Communities, da hat sich eine eigene Community um diese Deal-Seiten entwickelt, die dann auch einzelne Deals hervorheben, bewerten und so weiter. Und es wäre unglaubwürdig von den Deal-Seiten, wenn die da irgendwelche Aktionen kommunizieren, die eigentlich gar nicht attraktiv sind. Das muss man zum einen wissen, dass nicht jedes Angebot von den Deal-Seiten auch angenommen wird. Und und dann kann man eigentlich auch gar nicht sagen, dass man letztendlich vergleichbar sein möchte mit einem Wettbewerber, weil wenn du zum Beispiel auf den Strombereich ansprichst, dann ist es natürlich schon so, dass jeder Stromanbieter natürlich seine Rabattaktion hat, seine Neukundenaktion hat. Mhm. Aber auch da muss man sich vorher überlegen, was möchte ich denn überhaupt erreichen, weil gerade im Strombereich ist es ja so, da gibt es oftmals diese Churn Rate und man möchte ja eigentlich eher qualitativ hochwertige Kunden erreichen. und möchte eigentlich keine Kunden erreichen, die dann jetzt den Vertrag abschließen, in dem Wissen, dass sie in einem Jahr wieder wechseln. Und sowas muss man natürlich auch auf dem Schirm haben. Und da geht es dann eher darum, wenn ich wirklich als Unternehmen einen Kunden gewonnen habe über eine Deal-Seite, dann geht es darum, Bestandskundenbindung zu machen, was auch ganz viele vergessen. Das heißt, ich habe zwar einen Kunden gewonnen über einen Affiliate-Partner, aber damit ist der Advertiser nicht aus der Pflicht, sondern dann geht es darum, wirklich Bestandskundenbindung zu machen, den Kunden regelmäßig Newsletter zuzuschicken, attraktive Angebote zuzuschicken und ihn wirklich mit einem guten Service auch zu halten. Und dann lohnen sich auch die Seiten, weil wenn ich es als Advertiser schaffe, dass der Kunde auch länger bleibt, weil ich ihm einen guten Service anbiete, dann kann ich da einfach auch entsprechende Provisionen bezahlen.
Ja, ja, absolut. Sehe ich wie du. Wir haben relativ viel gerade über verschiedene Publisher gesprochen. Jetzt sind die Deal-Seiten im Fokus gewesen. Dann hatten wir schon Content-Seiten genannt, Gutscheine, Anbieter. Wie sieht grundsätzlich ein perfektes Publisher-Portfolio im Mix aus? Welche Publisher sollte man insgesamt aggregieren, damit man sagt, das ist mein gutes, werthaltiges, margenreiches Portfolio?
Also am besten ist es natürlich immer, wenn man ein ausgewogenes Publisher-Portfolio hat, um damit auch Abhängigkeiten von einzelnen Partnern oder Partnermodellen zu vermeiden. Also mit ausgewogen meine ich, dass man in seinem Portfolio verschiedene Modelle und Partner hat. Also wenn man sich so ein Kreisdiagramm vorstellt, dann sollten die einzelnen Publisher-Modelle optimalerweise alle gleich groß sein und zum Beispiel nicht jetzt 90% der Sales über Gutscheinpartner kommen. Und dann ist es eben auch ganz wichtig, dass man je Publisher Verticals jeweils auch die Top-Partner im Portfolio hat, also zum Beispiel im Bereich Cashback, Loyalty, Partner wie Schub und Cash und Payback, im Bereich Gutscheine, zum Beispiel Partner wie Sparwelt oder Coupons.de oder im Content-Bereich zum Beispiel Verlagshäuser wie Boda mit Focus und Chip und so weiter. Und damit hat man dann schon mal eine sehr gute Basis, auf die man aufbauen kann. Und Daily Business ist es dann natürlich auch immer kontinuierlich eine Akquise zu machen und damit neue Partner zu gewinnen. Also Scouting von relevanten Webseiten, die man anspricht und die man dann letztendlich von seinem eigenen Partnerprogramm überzeugen muss. Aber der Mix aus ausgewogenen Publisher-Modellen, großen Top-Partnern, je Vertical und dann noch die kontinuierliche Gewinnung neuer Partner ist eigentlich so die perfekte Mischung, um damit letztendlich auch erfolgreich zu sein.
Wie geht ihr bei dem Scouting genau vor? Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Portfolios sind die gleichen, die auch seitens Agenturen angeboten werden und manchmal fehlt da an dem Innovationsgrad, sagen wir mal so. Was würdest du empfehlen? Wie soll man bei diesem Scouting vorgehen und wo kann man noch nach neuen Ideen suchen?
Also es gibt ja verschiedene Herangehensweisen an das Scouting. Das erste ist, dass natürlich jede Agentur oder auch jedes Netzwerk natürlich schon mal so eine eigene Datenbank hat. Das heißt, wenn man ein neues Partnerprogramm hat, dann macht man erstmal einen Abgleich und schaut, okay, wer sind jetzt die Top-Partner im Bereich Cashback, wer sind die Top-Partner im Bereich Gutscheine und da habe ich ja meistens schon Kontakt und das sind schon mal die ersten Partner, die ich angehe, um damit schon mal so eine Basis zu schaffen. Und der nächste Schritt ist dann, dass man natürlich kontinuierlich neue Partner gewinnen möchte. Und da geht man so vor, dass man erstmal ein Brainstorming macht und schaut, welche Partner, also welche Zielgruppe möchte ich denn überhaupt mit meinem Online-Shop erreichen. Also es ist immer zielgruppenspezifisch. Ich habe einen Online-Shop zu einem bestimmten Thema und dafür gibt es eine Käuferzielgruppe. Und dann gibt es für jede Zielgruppe gibt es nochmal Unterkategorien um bestimmte Themen. Und dann fange ich letztendlich an, Keyword-basiert mit verschiedenen Zoom-Maschinen-Tools, die benutzen, wie Searchmetrics, Systrix und Co., zu analysieren. Gibt es denn bestimmte Webseiten, Blogs, Seiten, die denn zum Beispiel bestimmte Rankings haben bei bestimmten Keywörtern, die die Zielgruppe ansprechen? Und dann schaut man, diese Webseiten, die dort platziert sind, haben die dann auch überhaupt eine Relevanz? Können die entsprechend Traffic generieren, dass man vorher schon mal abgleicht, ist es überhaupt ein Partner, der mir auch wirklich Umsatz liefern kann? Und dann gehe ich in die Akquise, kontaktiere den Partner und versuche ihn letztendlich zu überzeugen. Und am besten kontaktiere ich ihn persönlich, dass ich einen Telefontermin mit ihm vereinbare und dann mit ihm bespreche, warum aus unserer Sicht die Zusammenarbeit mit dem Advertiser sinnvoll ist, welche Vorteile er hat, welche Vorteile seine Leserinnen und Leser haben. Und dann versucht man ihn letztendlich zu überzeugen, das Partnerprogramm zu bewerben.
Vielleicht nochmal Stichwort neue Partner-Innovationsideen. Heutzutage gibt es ja auch sehr viele Möglichkeiten aufgrund des Ökosystems, das mittlerweile entstanden ist in der digitalen Branche. Wenn wir jetzt über die Trends sprechen, also Influencer-Marketing an sich ist ja kein Trend mehr so insofern, aber boomt voll, vor allem im Affiliate-Marketing. Inwiefern lässt sich überhaupt das Thema im Performance-Bereich einsetzen?
Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Influencern. Es gibt natürlich die großen Influencer mit mehreren Millionen oder teilweise auch mehreren hunderttausend Followerinnen. Die bekommt man tatsächlich über CPO-Basis gar nicht, sondern die haben ihre eigenen Agenturen und die sind eher vergleichbar mit TV-Werbung, wo man halt fixe Beträge einbucht und dafür bekommt man dann bestimmte Story-Erwähnungen und entsprechende Reichweite. Was für das Affiliate-Marketing natürlich prädestiniert ist, sind die sogenannten Micro-Influencer. Das sind die, sage ich mal, die eine Reichweite haben von oftmals so zwischen 10.000 bis 30.000 Follower. Und der Vorteil ist, dass gerade die Micro-Influencer sich oftmals wirklich auf ganz spezifische Zielgruppen sich spezialisiert haben. Also gibt es Fitness-Influencer, gibt es Beauty-Influencer, gibt es Food-Influencer, Fashion-Influencer. Es gibt eigentlich zu jedem Thema gibt es bestimmte Influencer und dementsprechend auch Followerinnen und Follower, die den Influencern genau deswegen folgen, weil sie eben doch den Content bekommen, der sie interessiert, also entweder Fashion-Bereich und Fitness-Bereich und so weiter. Und das sind eben dann auch glaubwürdige Influencer, denen man eben folgt, weil man die Erwartung hat, doch bekommt man hilfreiche Tipps. Und das sind oftmals eben auch Influencer. Dort kann man auch rein auf CPO-Basis, oftmals verbunden natürlich mit einem Produkt, was man den Influencer zuschickt, was er dann eben testen kann. Oftmals auch in Verbindung mit einem Gutschein, den die Influencer dann letztendlich bewerben und an dessen man dann auch tracken kann, also auf Basis von Gutschein-Tracking. Und da haben wir auch schon verschiedene Kampagnen umgesetzt mit solchen Influencern. Und das kann, wenn man es richtig macht. Und die vor allem das Wichtigste ist, dass die Influencer die Produkte ja wirklich auch glaubhaft präsentieren. Also wenn man einfach nur plump ein Produkt in die Kamera hält, dann wirkt es natürlich auch bei der Community unglaubwürdig und dann funktioniert es auch nicht gut. Aber wenn die Influencer, wenn man die richtige Zielgruppe hat, auch das entsprechende Produkt für die Zielgruppe hat und die Influencer davon überzeugt sind von dem Produkt, dann kann das auch gut funktionieren, auch im Affiliate-Marketing. Und ein weiterer Vorteil seit kurzem ist ja auch speziell bei Instagram, dass Instagram ja den sogenannten Link-Sticker für alle freigegeben hat. Also bis vor kurzem war es ja erst Influencern möglich mit mehr als 10.000 Followern, dass sie diesen sogenannten Swipe-Up bekommen haben, wo sie in den Stories auch Verlinkungen hinterlegen könnten. Das geht jetzt mittlerweile auch ab einem Follower mit diesen Linkstickern und damit haben Influencers auch die Möglichkeit, Affiliate-Links in den Stories zu hinterlegen. Und in den USA hat Instagram ja auch vor kurzem einen eigenen Affiliate-Marketplace freigeschalten. Den gibt es noch nicht in Deutschland, aber bald wahrscheinlich. Und man benötigt dafür als Advertiser zwar einen eigenen Instagram-Shop, aber auch da haben Influencer die Möglichkeit, direkt sozusagen auf Werbeprodukte in Instagram-Shops zuzugreifen und diese über Affiliate-Marketing zu bewerben. Also von dem her, Influencer-Marketing auf jeden Fall ein neuer Traffic-Kanal, den man auch über Affiliate-Marketing nutzen kann.
Okay, und meistens geht das über die Gutscheine, oder? Also
genau, also wie gesagt, seit der Freischaltung von Linkstickern kann man jetzt natürlich auch klassische Affiliate-Links hinterlegen in den Stories, die dann weitergeleitet werden. Und damit letztendlich das Ganze über ID-Tracking messbar machen. Aber am besten ist natürlich, wenn man einen individuellen Gutscheincode Influencern gibt, weil man es damit messen kann natürlich.
Kurze Nachfrage zum Thema Provisionierung. Wie häufig geben die Influencer ihre Zustimmung, wenn es darum geht, dass sie auf CPO-Basis abgerechnet werden?
Also bei den kleineren, die noch am Wachsen sind, eher wie bei größeren. Bei größeren geht es dann oftmals auch in den Hybridbereich, dass die sagen, wir wollen jetzt einen Betrag von 500 Euro dafür, dass wir den Content produzieren und gleichzeitig wollen wir noch das Testprodukt kostenlos bekommen. Also wird es schon ein bisschen teurer dann, aber es muss ja letztendlich vom effektiven CPO her passen, das ist dann letztendlich ein Umrechnungsmodell und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es bei bestimmten Produkten, die auch die entsprechende richtige Zielgruppe anspricht, funktionieren kann, aber es gibt da keine Garantie. Also der Match muss passen, der Influencer muss zum Produkt passen, Die Provisionen müssen für beide Seiten passen, aber an sich gibt es Influencer, die nach wie vor rein auf CPO-Basis auch Produkte bewerben.
Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es auch ein gewisses Risiko ist, weil du kannst ja nie wissen, wie das ankommt. Ja, also du kannst es irgendwie wenig prognostizieren im Sinne von, wie viele Likes, wie viele Produktekäufe es geben kann, weil es ist schon etwas anders, als wenn du auf einer Deal-Seite bist und du weißt, ich habe eine Reichweite XY-Impressions, dass dir das auch zugesichert werden kann. Deswegen, ja. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, dass ein Influencer-Marketing im Affiliate-Bereich ist, etwas mit Risiko verbunden. Das ist ein guter Kanal, um zusätzlich den zu aktivieren. Aber darauf würde ich nicht mein komplettes Budget setzen.
Das Ding ist ja, dass es für beide Seiten mit dem Risiko verbunden ist. Also genauso ist es ja für den Influencer ein Risiko, wenn er in Vorleistung geht, selber Content produziert. Und das darf man gar nicht unterschätzen, wie viel Zeit manche Influencer in solche Stories investieren, für schöne Bilder investieren. Und auch die wissen ja nicht, wie viel ihre Followerinnen letztendlich dann auch so ein Produkt kaufen. Also von dem her ist es ja immer ein Risiko, das man sich teilen muss.
Okay, dann lass uns mal in den Social-Media-Kanal nochmal hüpfen. Influencer-Marketing ist irgendwo auch Social-Media-Marketing. Was ist noch grundsätzlich möglich und inwiefern ist Facebook immer noch der Kanal im Social-Media-Mix, den man wahrnehmen soll?
Genau, also letztendlich Influencer ist ja ein übergeordneter Begriff und es gibt ja die Influencer jetzt nicht nur Instagram, sondern es gibt ja auch Facebook-Communities, es gibt TikTok, es gibt Twitch. Social Media ist ja mittlerweile wirklich sehr vielfältig und in jedem Bereich gibt es letztendlich auch Influencer, die man nutzen kann und letztendlich ja auch, sag ich mal, Affiliates mit einer großen Community, wie zum Beispiel jetzt MyDeals oder andere, sind ja letztendlich mittlerweile auch Social-Media-Reichweite, die man auch im Deal-Bereich zum Beispiel nutzen kann. Von dem her kann man jetzt, sage ich mal, Social-Media jetzt gar nicht rein auf Facebook begrenzen, sondern man muss eigentlich den Überbegriff Influencer nennen, die wiederum unterschiedliche Kanäle letztendlich nutzen.
Mhm. Was würdest du denn sagen, also wenn ich Affiliate bin, also wenn ich tatsächlich Geld verdienen möchte, dann auf welchen Kanal soll ich setzen? Weil Contentproduktion kostet eben Geld und Zeit, wie du sagst. Auch man muss ja auch kreativ sein, um einfach spannend zu bleiben für sein Publikum. Wenn ich mich entscheiden sollte für eine Plattform, ist es Instagram, ist es Facebook, ist es YouTube? Was meinst du?
Also ich glaube, der falsche Weg ist schon mal für einen Influencer sich zu überlegen, wo kann ich Geld verdienen, sondern die erste Herangehensweise muss sein, wie kann ich mir Reichweite aufbauen, vor allem glaubwürdige Reichweite aufbauen. Erst wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mir Gedanken machen, wie kann ich das Ganze auch monetarisieren, wie kann ich damit Geld verdienen. Also das sollte eigentlich der richtige Weg sein, wie sich zu überlegen, okay, da gibt es jetzt Influencer-Marketing und ich möchte jetzt mit Influencer-Marketing Geld verdienen, sondern eigentlich muss die Herangehensweise von einem Influencer genau andersrum sein. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kann ich, habe ich Interesse für ein bestimmtes Thema als Influencer, kann ich irgendwo Mehrwert einbringen, habe ich Interessen für bestimmte Themen und dann kann ich mir anschauen, okay, was ist denn ein Kanal, der für mich passt, also ich sage mal, ein 50-Jähriger, ob der es gerade bei TikTok relevante Zielgruppe erreichen wird, würde ich mal in Frage stellen. Genauso wird wahrscheinlich ein 14-Jähriger nicht mehr auf Facebook aktiv sein. Also jeder hat ja mit seinen Interessen unterschiedliche Plattformen, die zu einem passen und auch entsprechende Communities, die dann ihm folgen aus bestimmten Gründen. Und diese ganzen Faktoren spielen da alle mit ein. Und das kann man gar nicht so pauschalisieren. Aber um's abzuschließen, kann man sagen, letztendlich erst muss man sich die Reichweite aufbauen, muss man sich erarbeiten, muss glaubwürdig seiner Community Themen präsentieren, Zeit investieren und dann kann ich letztendlich meiner Community auch immer wieder Angebote unterbreiten und damit letztendlich auch Geld verdienen.
Gut, welche weitere Trends gibt es, auf die Merchants noch setzen sollen?
Ganz viele. Also klar, Mobile Marketing ist natürlich nach wie vor ein Thema, gerade wenn man sieht, dass zum Beispiel bei Awin, bei dem Affiliate-Netzwerk, mittlerweile über 50% aller Bestellungen über Mobile Devices generiert werden. Da sieht man, dass es da Veränderungen gibt in der Nutzung von Devices. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, sich mit dem Thema Cross-Device-Tracking zu beschäftigen. Das heißt, das Messen aller Kanäle bis zum Kauf, also über welchen Touchpoint, über welchen Kontaktpunkt, über welche Plattform kam denn ein Kunde, bis er letztendlich im Shop eingekauft hat. Und da hat zum Beispiel auch unser Trendreport ergeben, dass mit 43% der Affiliates einer der Top 5 Wünsche war, dass die Advertiser ein Cross-Device-Tracking eben einsetzen. Genau aus dem Grund, weil eben mittlerweile über 50% Mobile-Traffic generiert werden. Aber dennoch passiert da immer noch zu wenig. Also klar, viele haben zwar mittlerweile das Mobile-Tracking der Affiliate-Netzwerke eingebunden, aber das sollte eigentlich standardmäßig mittlerweile schon der Fall sein. Es gibt auch Mobile-Werbemittel, die mittlerweile genutzt werden. Aber gerade dieses device-übergreifende Cross-Device-Tracking nutzen laut unserer Umfrage erst 12% der Advertiser. Und da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, um es schön zu sagen.
Und was wäre dann die Möglichkeit für die Vermarktung? Sprechen wir da über, Native Advertising Formate im mobilen Bereich oder Display Ads in irgendwelchen Apps, die kostenlos zur Verfügung stehen? Also über welche Formate sprechen wir da im mobilen Bereich?
Also erstmal geht es darum, wirklich ein Cross-Device-Tracking als Advertiser zu nutzen. Also es gibt ja viele Anbieter wie zum Beispiel Cross-Engage, wie Google Analytics, wie eMetric, wie Pivik Pro, die an sich die Technologie für Cross-Device-Tracking eben zur Verfügung stellen. Und letztendlich, die Problematik ist ja, es gibt einen Affiliate-Partner, der auf dem Smartphone mit seiner Website gefunden wird. So, es informiert sich eine Kundin auf ihrem Smartphone im Zug über ein Produkt, sieht eben die Werbung auf einer Affiliate-Seite, auf einem Blog oder wie auch immer, kommt dann ins Büro und geht dann an ihren Computer und kauft dort im Online-Shop das Produkt, was sie vorher auf ihrem Mobile-Device gesehen hat. So, jetzt kommt es natürlich zum Medienbruch. Der Affiliate-Partner ist in Vorleistung gegangen, aber die Bestellung, die Provision kommt nicht beim Affiliate-Partner an, weil es eben diesen Medienbruch gibt. Und um das übergreifend letztendlich transparent zu machen und messbar zu machen, braucht man letztendlich so ein Cross-Device-Tracking, um zu erkennen, der Besucher war vorher auf einem Mobile-Device und hat dann am Desktop-PC eingekauft. Und um diese Provision auch zuweisen zu können, muss ich das letztendlich auch device-übergreifend messen. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass es mittlerweile auch spezielle Apps gibt, die auf Geo-IP-Basis letztendlich dem Kunden Werbung ausspielen oder anderes, sondern geht es wirklich darum, das Ganze transparent abwickeln zu können.
Also so wie ich das verstehe, auch im Bereich mobil geht es nicht darum, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt mal mein Affiliate-Marketing in Richtung mobile Geräte aktivieren, sondern oder mobile Formate, sondern es geht darum, einfach mal noch durchzudenken, dass auch jeder Nutzer mittlerweile auch auf Smartphone unterwegs ist und dass die Journey nicht mehr linear ist. Also es geht eher um Tracking-Thema als um spezielle mobile Formate zu entwickeln oder ähnliches.
Definitiv. Also dass mittlerweile jeder Shop mobile optimiert ist, das würde ich mal definitiv als Basis sehen. Wenn das immer noch nicht der Fall ist, dann hat der Online-Shop was falsch gemacht. Also das würde ich auf jeden Fall als Basis sehen. Genauso ist es bei den ganzen Affiliate-Partnern auch, dass die auch alle ihre Affiliate-Seiten mobile optimiert haben, sondern es geht tatsächlich wirklich darum, diesen Traffic-Bruch zwischen Mobile-Device und letztendlich dem Gerät, wo letztendlich die Bestellung getätigt wurde, das letztendlich messbar zu machen.
Okay, also Think Mobile ist sozusagen das Stichwort für die Advertiser im Allgemeinen.
Genau, das, was wir eigentlich vor 5 Jahren schon gesagt haben.
Aber leider immer noch nicht wahrgenommen wird, nicht von jedem.
Ja. Wie bei vielen Unternehmen, was sicherlich ganz viele Gründe hat, weil einfach der Fachkräftemangel überall zu spüren ist, auch bei den Konzernen, bei den großen Online-Shops, dann, dass einfach es einfach so viele Baustellen bei ganz vielen Unternehmen gibt, die zu bewältigt werden müssen, dass es einfach Ressourcenprobleme gibt, dass es einfach lange Release-Zyklen gibt bei den technischen Dienstleistern der Unternehmen oder bei den Technikern der Unternehmen. Es gibt ja so viele Baustellen bei Unternehmen, dass ich das auch nachvollziehen kann, warum bestimmte Themen einfach länger brauchen und vielleicht auch andere Prioritäten bekommen. Aber ja, daran muss man einfach arbeiten.
Ja. Okay, super, vielen Dank. Vielleicht nochmal zu den Innovationen, ja, also Stichwort KI, künstliche Intelligenz. Irgendwie ist es überall vertreten, sei es im Programmatic-Bereich oder mittlerweile im SEO oder sonst wo. In jedem Kanal spricht man von KI. Welche Rolle spielt es im Affiliate-Marketing?
Also die künstliche Intelligenz ist eigentlich im Affiliate-Marketing auch schon längst angekommen, auch wenn man es vielleicht so gar nicht im Alltag so mitbekommt. Aber es gibt tatsächlich auch schon ja, viele Affiliate-Seiten, die jetzt zum Beispiel KI-Tools nutzen, um damit Content erstellen zu lassen. Es gibt auch bereits intelligente Chatbots, die über Affiliate-Marketing monetarisieren, wie zum Beispiel Bernie heißt so einer in UK. Dann das Affiliate-Netzwerk WebGains zum Beispiel bietet mit IBM Watson zum Beispiel über eine KI die Möglichkeit, kognitive Werbemittel zu erstellen. Es gibt Netzwerke wie Partnerize, die Sales-Forecasts erstellen können mit der KI. Es gibt die Möglichkeit der Betrugsprotection mit Adverity zum Beispiel, welche bestimmt von bestimmten Netzwerken bereits eingesetzt werden. Es gibt Tools wie deepci.com, die auch Partnerakquise mit KI anbieten. Und es gibt auch Technologien, die zum Beispiel mit Bilderkennung Bilder mit Produkten verlinken können auf Instagram und die dann verlinken können. Es gibt Spezialtechnologien wie zum Beispiel Bounce Commerce, die Produktrecommendations auf Basis von KI letztendlich ausspielen. Also KI ist tatsächlich im Affiliate-Marketing schon längst angekommen, aber man merkt es halt so im Alltag nicht, weil es nirgends steht, hier ist ein KI-Publisher oder eine KI-Technologie, sondern es wird einfach schon mittlerweile genutzt.
Hast du Kunden im Kopf oder einfach Merchants im Kopf, die sowas schon machen, die solche Angebote schon wahrnehmen?
Ja, also zufälligerweise ist zum Beispiel das Unternehmen Bounce Commerce, die ja eben Produktrecommendations auf Basis von künstlicher Intelligenz eben einsetzt, eine Beteiligung von mir. Ich bin dort Investor bei dem Unternehmen und wir nutzen, also 130 Advertiser nutzen bereits Produktrecommendations über unsere Technologie, über Bounce Commerce. Und die haben da wirklich tolle Erfolge, also 10% mehr Umsatz, den sie generieren über Produktempfehlungen. 30% mehr Besucher, die sie darüber generieren. Also es gibt schon einige Advertiser, die auch Publisher-Technologien auf Basis von KI auch einsetzen.
Okay, super, sehr spannend. Also das war mir noch nicht so ganz bewusst, dass es bereits so viel auf dem Markt schon passiert in die Richtung. Aber Markus, ich bin fasziniert, wie du so immer mit den Zahlen spielst, ne? Also zu jeder Frage hast du eine Zahl. Sehr cool.
Da hilft natürlich unser Trendreport, weil wir da natürlich auf Basis von den ganzen Umfragen und der vielen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die an den Umfragen teilnehmen, wir natürlich da ganz viele objektive Informationen bekommen, die uns einfach auch helfen, diesen Markt besser einschätzen zu können. Und das hilft uns natürlich im Alltag, hilft uns natürlich auch Erkenntnisse zu erlangen. Und ich finde sowas immer viel besser, wie man einfach aus dem Bauchgefühl herausgeht. Wenn man einfach ja solche vielen Informationen sammelt und damit auch Zahlen hat, mit denen man einfach auch besser arbeiten kann.
Ja, ich glaube, bei euren Kunden kommt es auch sehr gut an, bestimmt, oder?
Ich gehe mal davon aus, dass die meisten unserer Kunden sehr zufrieden sind mit unserer Arbeit. Und ich kann das eigentlich auch nur bestätigen, die Zahlen von der Anfangsfrage, dass wir eigentlich bei allen unseren Kunden dieses Jahr ein tolles Wachstum zu verzeichnen haben. Und da spielt sicherlich unsere Erfahrung auch mit ein.
Angenommen, ein relativ kleiner Kunde, also so klein auch nicht, aber so ein mittelständisches Unternehmen, E-Commerce-Unternehmen ist zu dir gekommen und sagt, Markus, verstehe ich, es gibt verschiedene Publisher-Modelle, es gibt Blogger-Content und tolle Awareness-Kanäle, die man aktivieren kann, aber ich habe leider ein kleines Budget und ich habe auch einen bestimmten CPO, den ich erreichen soll. Und mir geht es rein um die Verkäufe, rein um die Performance-Generierung. Hilf mir bitte, ein gutes Modell zu finden, wie ich meine Zahlen erreichen kann. Mit welchen Publisher-Modellen würdest du ankommen? Was würdest du ihm empfehlen?
Also das Schöne ist ja, der schöne Nebeneffekt vom Affiliate-Marketing, dass man in der Regel ja auf CPO vergütet, aber dass man ja on top noch die, sagen wir mal, kostenlose Werbeleistung von dem Affiliate-Partner mitbekommt, die man ja sonst woanders auf TKP-Basis einkaufen würde. Das heißt, das muss man ja auch mal erwähnen, dass jeder Affiliate-Partner, der ein Partnerprogramm bewirbt, ja auch nochmal eine Werbeleistung mitbringt, indem er die Banner platziert, indem er generell ja, ein Produkt empfiehlt. Und das ist natürlich schon mal generell der schöne Nebeneffekt. Und was natürlich für eine gute Performance immer hilft, ist, wenn man natürlich für die Endkunden ein attraktives Angebot hat. Also ob es jetzt bestimmte günstige Produkte sind, eine Sales-Kategorie, ein Gutschein, andere Aktionen. Und da hilft es natürlich auch immer, strategisch eine Aktionsplanung durchzuführen. Also es gibt ja, sagen wir mal, von jedem Unternehmen eigentlich, die professionell E-Commerce betreiben, gibt es ja eine Marketingplanung, wo sie mit saisonalen Aktionen planen, wie zum Beispiel zu Ostern oder zu Black Friday oder zu Weihnachten. Und genau solche Planungen haben auch die großen Affiliates. Auch die haben Media-Kits, wo sie zu Ostern Aktionen machen, wo sie dann vielleicht einen speziellen Newsletter verschicken oder eine spezielle Social-Media-Aktion durchführen. Und dann muss man halt hergehen und muss diese beiden Planungen übereinander legen. Also die eigene Marketingplanung und die Planung des Affiliates. Und daraus erstellt man letztendlich eine strategische Aktionsplanung fürs Affiliate-Marketing. Und wenn ich dann hergehe und sage, ich mache jetzt zu den bestimmten Aktionen, zu den speziellen saisonalen Peaks eine Endkundenaktion, dann hilft mir das natürlich schon mal, mehr Endkunden zu erreichen. Und das ist schon mal der erste Tipp, den ich mitgeben würde, jedem Advertiser, strategisch an das Thema Affiliate-Marketing heranzugehen und nicht einfach sagen, hier habe ich jetzt ein CPO und da möchte ich jetzt irgendwie Sales generieren, sondern das ganze Thema strategisch anzugehen und da auch eine Planung zu machen. Das zweite ist, wir hatten vorher das Thema Influencer-Marketing. Auch da ist es so, dass auch das sehr gut auf Sales und Performance einzahlen kann. Gerade wenn man eben die richtigen Influencer gefunden hat, die gut funktionieren und man dann mit dem auch eine langfristige Partnerschaft aufbaut. Auch das kann salesmäßig gut funktionieren. Und der dritte wichtige Tipp ist das ganze Thema Customer Journey Tracking, was nach wie vor auch leider zu kurz kommt in der Affiliate-Branche. Aber da geht es auch gar nicht so sehr darum, jetzt eine automatisierte Attribution einzubauen, sondern über ein Customer Journey Tracking einfach auch wertbeitragende Affiliates zu erkennen. Also ich hatte es vorhin schon angesprochen, Content Publisher sind oftmals in der Customer Journey ganz am Anfang, werden dann allerdings irgendwann von einem anderen Marketing-Kanal überschrieben. Wenn ich allerdings die komplette Customer Journey bis zum Kauf messe, transparent mache und ich sehe, da ist am Anfang ein wertbeitragender Affiliate, der mir zwar viele Kunden liefert, aber eben wenig Provisionen bekommt, dann kann ich natürlich hergehen und kann sagen, diesen speziellen Partnern zahle ich jetzt eine spezielle WKZ-Provision oder andere Provisionsmodelle, weil ich deren Traffic weiterhin haben möchte. Weil wenn mir der verloren geht, dann verlieren auch andere Touchpoints und letztendlich kommt dann am Ende kein Sale zustande. Aber das kann ich natürlich nur herausfinden, wenn ich auch wirklich ein Customer Journey Tracking einsetze. Und das sind so, und dann der vierte Tipp vielleicht noch abschließend dazu, da habe ich vorhin schon mal erwähnt, das Wichtigste ist dann nach wie vor auch für den kleinen Kunden die Kundenbindung, weil wie gesagt, alle Affiliates liefern mir Traffic in den Online-Shop, dafür bezahle ich einen CPO und dann ist es letztendlich die Herausforderung, aus einem Kunden, der über einen Affiliate-Partner kommt, einen Bestandskunden zu machen, weil wenn ich weiß, ein Kunde kauft nicht nur einmal, sondern 5 oder 6 Mal, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Customer Lifetime Value und kann dementsprechend auch ganz andere Provisionen bezahlen, wie wenn ein Kunde nur einmal kauft.
Ist definitiv eine Wissenschaft für sich. Ja. Du hast ein Thema genannt, und zwar das Thema Tracking, was jeder Merchant unbedingt mitnehmen soll. Dann lass uns mal das noch als Wrap-up nehmen, und zwar, welche Herausforderung hat überhaupt die Branche in Bezug auf Internet Tracking Prevention? Weil ich glaube, jeder Advertiser beschäftigt sich gerade mit diesem Thema Cookies, Third-Party-Cookies-Abschaffung.
Also aktuell gibt es ja hinsichtlich Datenschutz ja ganz viele Baustellen. Also ich sage nur TTDSG, was jetzt seit 1.12. Neues Gesetz ist, oder auch die anstehende E-Privacy-Verordnung, die aus der E-Privacy-Richtlinie basiert, die noch offen ist. Also dieses Thema wird uns auch die nächsten Jahre noch begleiten und das wird sicherlich eine Herausforderung für Advertiser und Publisher, auf die sie sich einstellen müssen und dass sie letztendlich auch bewältigen müssen. Ich glaube, auf das Thema die TTDSG und E-Privacy einzugehen, da bräuchten wir wahrscheinlich nochmal einen eigenen Podcast. Aber du hast jetzt auch speziell nach ITP gefragt und Das ist ja letztendlich die Tatsache, dass immer mehr Browser Third-Party-Cookies blockieren. Und an sich muss man sagen, dass die Affiliate-Branche dafür eigentlich schon sehr gut gewappnet ist, weil alle Affiliate-Netzwerke und Technologien ja mittlerweile auch ein Tracking auf Basis von First-Party-Cookies anbieten. Das Problem ist, dass, ich würde mal sagen, bestimmt 30-40% der Advertiser noch ein veraltetes Third-Party-Tracking einsetzen, obwohl es von allen Netzwerken bereits neue Tracking-Modelle gibt auf Basis von First-Party-Tracking, wodurch ITP eigentlich kein großes Problem mehr ist. Aber der Herausforderung muss man sich stellen, man muss sich informieren, was sind die aktuellen Tracking-Methoden, sind die in meinem Online-Shop eingebunden, muss ich daran was ändern? Sicherlich auch das Thema Consent Management, also das Einholen des Cookie Opt-ins, ist eine große Herausforderung. Dann auch die Weitergabe des Consents, also des Opt-ins ans Netzwerk, ist eine Herausforderung. Also das ganze Thema Tracking mal umzukrempeln, mal von vorne bis hinten durchzuspielen, das ist sicherlich ein Thema, was man bewältigen muss.
Dann vielleicht noch zwei abschließende Fragen. Die erste Frage ist, welche Bücher, Blogs, Zeitschriften, Podcasts würdest du empfehlen, wenn man sich im Bereich Affiliate-Marketing weiterbilden möchte?
Also wenn man sich jetzt speziell über Affiliate-Marketing weiterbilden möchte und sich dort auf dem Laufenden halten möchte, kann ich zum einen mal den Affiliate-Conference-Club empfehlen. Also man kann sich dort kostenlos anmelden unter affiliate-conference.de/club. Dort gibt es mehrere hunderte von Stunden Videomaterial, von Konferenzaufzeichnungen, von Webinaren zu sämtlichen Themen der letzten Jahre. Es finden dort auch regelmäßig digitale Meetups statt, bei denen man sich über neue Trends informieren kann. Und nächstes Jahr im November findet ja auch wieder hoffentlich das 10-jährige Jubiläum der Affiliate Conference im Hilton am Münchner Flughafen statt. Also das ist schon mal eine Plattform, da kann man sich über Trends informieren. Dann kann ich natürlich meine beiden Bücher empfehlen, also Affiliate Marketing Insights Teil 1 und Teil 2 bei Amazon, wobei es eher so für die Fortgeschrittenen interessant ist. Dann kann ich noch zwei Bücher empfehlen. Das eine ist Performance Marketing von Ingo Kamps und Daniel Schetter, wo alle relevanten Performance Marketing Disziplinen beschrieben werden. Dann auch noch das Buch Online Marketing Manager von Felix Beilharz. Das ist auch ein Handbuch für die Praxis mit einem guten Überblick über alle relevanten Online Marketing Disziplinen. Und abschließend dann auch noch zwei Podcasts, nämlich den Podcast von meinen Kollegen Tom und Tobi, Affiliate Talks, der alle zwei Wochen stattfindet zum Thema Affiliate Marketing. Dann auch mein Podcast Affiliate Musics, findet beide Podcasts bei Spotify und iTunes. Und auch wenn sich das alles nach ziemlich viel Eigenwerbung anhört, es liegt einfach daran, dass wir uns tatsächlich sehr und intensiv mit dem Thema Trendanalysen und Weiterentwicklung der Affiliate-Branche beschäftigen und deswegen da auch ganz viel Infos preisgeben. Und ich das deswegen auch aus voller Überzeugung jedem einfach auch empfehlen kann, weil man da einfach ganz viel Input bekommt.
Super, also du hast echt super viele Tipps genannt. Ich glaube, man kann da ein paar Monate sich einschließen im Zimmer und das alles lernen. Sehr cool, vielen Dank. Challenge Time. Gibt es eine Person, die du mir empfehlen könntest, die ich unbedingt hier zu diesem Podcast einladen soll? Er soll ein Superheld im digitalen Bereich sein.
Also ein wichtiger Faktor oder Erfolgsfaktor im Affiliate-Marketing ist ja auch die Conversion Rate im Shop. Das heißt, ein Affiliate kann zwar Besucher und Traffic liefern, aber ob diese dann im Shop auch konvertieren, hängt ja auch sehr von der Usability und der Conversion Rate im Shop ab. Und dementsprechend kann ich besten Herzens den Gabriel Beck empfehlen, der auch Conversion Doctor genannt wird. Und er ist Managing Director bei Conversion Kraft. Oder Konversionskraft und eigentlich so einer der besten Experten zum Thema Conversion-Optimierung in Deutschland. Und das wäre sicherlich auch jemand, der sehr viel Input und sehr viel Themen beitragen kann.
Vielen Dank. Das ist definitiv eine gute Empfehlung. Konversionskraft, da schließe ich den Kreis. Da bin ich auch ein großer Fan von. Daher lade ich gerne ein. Super. Markus, vielen lieben Dank. Sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen. Tatsächlich hatten wir über sehr viele Out-of-the-Box-Ideen gesprochen und ich glaube, das war definitiv ein sehr guter Beitrag für jeden Affiliate-Marketeer oder allgemein Online-Marketeer, den man nicht verpassen darf.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, ciao. Ciao.
Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort.